Wir sehen da starke Zuflüsse in gerade diesen Aktienmärkten, breite Aktienmärkte weltweit allokiert. Und das Gleiche können wir auch auf der Anleihenseite sehen, vor allem aber auch im Cash-Bereich. Also dass da momentan auch viel in Cash geparkt wird.
Ja, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Vorgeschmack auf unseren heutigen Gast. Sie arbeitet bei Vanguard, also einem der größten Vermögensverwalter der Welt, mit einem verwalteten Vermögen von rund 13,3 Billionen US-Dollar. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Chris Hoffmann.
Danke, schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, Frau Hoffmann, bevor wir gleich darauf eingehen, wie ihr bei Vanguard mit der aktuellen Marktsituation umgeht und welche konkreten Tipps Sie für ETF-Anleger haben, würde ich mich erstmal interessieren, was Sie genau bei Vanguard überhaupt machen. Ich glaube, die Bezeichnung ist ja Head of Intermediate Wholesale. Was genau sind da Ihre Aufgaben bei Vanguard?
Ja, das ist eigentlich recht einfach. Ich bin mit meinem Team für die institutionellen Kunden oder Wholesale-Kunden zuständig. Wir betreuen sowohl zum Beispiel Sparkassen, Asset Manager, Family Offices, Vermögensverwalter, also alles, was sich als professionelle Kunden einstuft. Und das machen wir bei Vanguard für Deutschland und für Österreich. Ich selber bin jetzt seit 8 Jahren bei Vanguard, aber im ETF-Geschäft schon eigentlich knapp 20 Jahre oder schon über 20 Jahre aktiv.
Jetzt seid ihr ja auch nicht nur Emittent von ETFs, sondern auch eben Vermögensverwalter von auch großen institutionellen Einrichtungen wie Pensionsfonds oder Rentenkassen. Wenn Sie da auf die Kapitalflüsse so in den letzten Quartalen schauen, können Sie erkennen, in welche Regionen und Sektoren so das Smart Money gerade investiert?
Ja, also wenn man sich die Mittelzuflüsse gerade von diesen, ich nenne sie mal sehr, sehr großen institutionellen Anlegern anschaut, dann kann man immer so ein gewisses Muster natürlich sehen. Und das ist zum einen, was wir sehen, ist, dass es jetzt nicht so eine Steuerung gibt zu sagen, okay, das läuft jetzt nur in diese einzelnen Sektoren oder nur in dieses einzelne ETF rein, sondern institutionelle Investoren agieren ja anders. Institutionelle Investoren, die haben ja in der Regel eine sogenannte SAA, eine strategische Asset Allocation. Und bei dieser SAA werden halt bestimmte Parameter festgelegt, wie man sein Portfolio langfristig aufstellen möchte. Und was wir hier eigentlich sehen, ist, dass sich gerade diese institutionellen Anleger sehr breit aufstellen. Also zum einen natürlich auf der Aktienseite sehr breit, aber auch auf der Anleihenseite sehr breit. Bedeutet, wir sehen da starke Zuflüsse in gerade diesen Aktienmärkten, breite Aktienmärkte weltweit allokiert. Und das Gleiche können wir auch auf der Anleihenseite sehen, vor allem aber auch im Cash-Bereich. Also dass da momentan auch viel in Cash geparkt wird, also so Geldmarkt, Money Market und dergleichen.
Die meisten Deutschen machen einen fatalen Fehler. Und zwar, sie lassen ihr Geld einfach unverzinst auf dem Girokonto liegen, wo es Tag für Tag von der Inflation aufgefressen wird. Und das ist wirklich schade, denn es gibt eine extrem einfache Lösung für dieses Problem. Und die kommt von unserem heutigen Partner, der Sures Direkt Bank. Hier bekommst du nämlich Tagesgeld zu absoluten Spitzenkonditionen. Aktuell sicherst du dir nämlich satte 3,27% Zinsen, die für die ersten 4 Monate garantiert sind. Und auch danach profitierst du von einem der besten Basiszinssätze von 1,9%. Und da ist sogar das Beste dran, die werden dir monatlich ausgezahlt, die Zinsen, und so profitierst du maximal vom Zinseszinseffekt. Das Ganze kommt völlig ohne versteckte Kosten. Du bleibst beim Tagesgeld auch maximal flexibel und genießt gleichzeitig höchste Sicherheit. Denn Erspartes ist nämlich durch die staatliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt. Sei also schlauer als der Durchschnitt und schützt dein Geld aktiv vor der Inflation. Über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zu den Top-Konditionen. Die Eröffnung dauert wenige Minuten und funktioniert komplett digital. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken, wenn die ersten Zinsen auf dem Konto landen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview.
Also das macht man dann eigentlich, wenn man sich auf gewisse mögliche Korrekturen vorbereitet, Cash auf der Seite zu haben, um dann günstige Einstiegskurse zu finden. Ist das die Begründung dafür, warum die großen Institutionellen auch aktuell etwas Cash halten?
Das kann natürlich eine der Begründungen sein. Viele halten das natürlich, wie Sie schon erwähnt haben, um Allokationen zurückzuführen, wenn Märkte zum Beispiel jetzt nach unten gehen, dass man sagt, okay, da möchte ich halt Cash hinterher schießen, damit ich halt wieder die Zielallokation so ein bisschen wieder bekomme. Das kann natürlich immer als Puffer sein, dass man natürlich weiß man als Investor, dass man im Aktienmarkt ein bisschen mehr Rendite bekommt als jetzt nur im Cash-Bereich. Aber das ist immer so ein bisschen diese eiserne Reserve, um handlungsfähig eigentlich zu bleiben. Und das ist meistens auch was, was wir von Kunden als Feedback hören, wenn dann auch gefragt wird, okay, wir haben ja jetzt erst kürzlich selber ein Cash-Produkt lanciert, letztes Jahr im Dezember. Und dann wird immer auch gefragt, die Ansprüche an diesem Produkt, die sind natürlich komplett anders als jetzt an einen normalen ETF gekoppelt. Und von daher gesehen, ja, ist das eigentlich immer, warum institutionelle Anleger Cash halten.
Jetzt spricht man oft von dem sogenannten Smart Money, wenn man auch über Investitionen von großen Pensionfonds und Ähnlichem spricht. Würden Sie das unterschreiben, dass dieser Titel von Smart Money das dem gerecht wird, weil Sie halt im Vorhinein schon Investitionen tätigen, die die breite Masse so nicht gewusst hatte?
Ehrlicherweise glaube ich, geht es gar nicht um Smart Money, weil Informationen können wir genauso wie die institutionellen Anleger, also wir Retail-Anleger, genauso bekommen wie jetzt ein institutioneller Anleger. Das heißt, hier gibt es gar nicht wirklich den Vorsprung oder ja, die wissen gar nicht mehr als wir oder dergleichen. Es ist, glaube ich, der Unterschied eher, wie werden Informationen verarbeitet, wie robust stellt man sich auf. Ich hatte ja anfangs schon strategische Asset Allocation erwähnt. Das ist ja genau das, was institutionelle Anleger machen. Die machen sich vorher gezielt wirklich einen Plan und sagen, ich möchte mein Portfolio in der Regel 10, 20, sogar 30 Jahre, wenn wir zum Beispiel über Pensionskassen sprechen, aufstellen. Und dann sagen sie ganz genau, das muss meine Aktiengewichtung sein, das muss meine Anleihengewichtung sein und an die halte ich mich strikt eigentlich. Und das ist, glaube ich, eher das der smarte Ansatz, den wir uns als Privatanleger noch ein bisschen stärker abschauen können. Weil wir als Privatanleger, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich selbst bin da auch manchmal sehr undiszipliniert, dass ich mich dann halt von dem Marktrauschen, was um uns passiert, manchmal auch verleiten lasse, dann doch wieder einen Verkauf zu tätigen, obwohl ich lieber hätte nachkaufen sollen. Also es ist weniger dieses Smart Money, was fließt, sondern es ist eher die smarte Entscheidung, ganz am Anfang erstmal einen Plan zu haben und diesen dann wirklich peu à peu zu exekutieren. So sehe ich das.
Okay, sehr interessant, dass wir das schon mal adaptieren können sozusagen. Dann gilt es ja auch sehr diszipliniert zu sein wahrscheinlich in den Prozentpunkten, die man in den einzelnen Bereichen gewichten möchte. Jetzt sehen wir natürlich, dass die KI-Rallye einige Aktien ganz schön befeuert. Würden Sie dann sagen, dass Institutionelle dann auch rangehen und die Gewinne abschöpfen, um also ein gewisses Rebalancing machen, damit die prozentuale Anteil in diesen Sektoren nicht zu hoch ist?
Also Anpassungen werden ja, also wie gesagt, man kann es immer wieder darauf zurückführen, auf diese strategische Asset Allocation. Und da sind, wie Sie auch jetzt schon erwähnt haben, die institutionellen Anleger natürlich viel strategischer beziehungsweise viel disziplinierter. Ob sie da jetzt auf der KI-Rally noch weiter abgreifen, die schauen sich, glaube ich, weniger die einzelnen Aktien an, um nachzuallokieren, sondern bei KI geht es den meisten institutionellen Anlegern eigentlich, dass das eher als Megatrend schon qualifiziert wird, dass man sagt, hier muss man partizipieren, hier muss ich auch mit investieren, aber hier geht es gar nicht darum, einzelne Wetten zu platzieren, sondern hier geht es vielmehr darum, diesen Impact, den künstliche Intelligenz auf verschiedene Branchen haben kann. Nehmen wir zum Beispiel was fällt mir da ein, zum Beispiel auf der Pharma-Seite oder dergleichen, dass man diesen Impact abgreifen kann, aber dann da denkt man eher in Branchen, da denkt man jetzt weniger in Einzelwetten zu sagen, ich werde jetzt nur in diese einzelnen Unternehmen investieren, sondern da versucht man das Ganze halt über eine Branche zu spielen, sich auch hier wieder so breit wie möglich aufzustellen.
Und gibt es spezielle Investment-Vehicle, die genutzt werden, um sich auch gegen mögliche Crash abzusichern?
Gegen mögliche Crash absichern. Ob es den meisten institutionellen Anlegern um die Absicherung von Crash geht, sei mal dahingestellt. Also ich glaube, was wir von vielen Anlegern hören und ist eigentlich, dass man sich vor Crash überhaupt gar nicht jetzt, protegieren kann. Die passieren einfach am Markt. Und das ist auch immer was ich auch gern Anlegern immer wieder mitgebe. Die Märkte schwanken. Das bedeutet quasi, man kann sich davor gar nicht schützen, zu sagen, dass ich so einen Crash nicht auch mal mitnehme. Aber Ziel muss eigentlich an das Portfolio sein, sein Portfolio so robust wie möglich aufzustellen. Und wie macht man das? Indem man halt halt eine gute Mischung hat, also eine gute Balance im Portfolio. Was wir auch immer gern von Vanguard predigen, ist auch wirklich immer zu sagen, zum einen stellt euch eine klare Zieldefinition ein, für was spart ihr, für was baut ihr euer Portfolio auf, so wie das institutionelle Anleger machen, strategische Asset Allocation. Dann zum Zweiten eine richtige Balance im Portfolio zu haben. Das heißt, nicht nur vielleicht komplett nur auf Aktien zu setzen, sondern auch eine schöne strategische Beimischung von Anleihen mit reinzunehmen, was auch die institutionellen Anleger machen. Und dann letztendlich auf die Kosten zu achten, weil das ist gerade in diesem langfristigen Game, und wir sprechen da ja wirklich von 10, 20, 30 Jahren, in die man natürlich auch investiert sein möchte, extrem entscheidend. Und dann letztendlich die Disziplin zu halten, sich von diesem Marktrauschen, was passiert, gar nicht beeinflussen zu lassen, sondern im gegebenenfalls seinen Zielen treu bleiben und eventuell zum Beispiel nachzukaufen, wenn man Crashphasen hat. Also es ist, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass man ein Portfolio so aufstellen kann, was mich vor Crash schützt. Aber was man machen kann, ist, man kann ein Portfolio so robust wie möglich ausnutzen. Und was zum Beispiel institutionelle Anleger wissen, ist, dass sowohl Aktien eine Funktion haben und Anleihen haben eine Funktion. Also Aktien sind letztendlich dafür da, mehr Rendite zu erwirtschaften. Und da bin ich auch bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Anleihen dagegen, die haben im Portfolio so ein bisschen den Kontext des Puffers, Stabilität zu geben und jetzt nach der Niedrigzinsphase sogar auch wieder ein bisschen mehr Ertrag. Aber genau diese Funktionen, diese Anlageklassen, denen sind sich halt die institutionellen Anleger stark bewusst. Und das nutzen sie in ihrer Allokation eigentlich stark aus, um ein robustes Portfolio aufzustellen. Ich glaube, das können wir uns auch abschauen bei denen.
Jetzt ist es ja auch so, dass die Anleihenrenditen wieder auf breite Front ansteigen. Ist es ja dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt so, dass die großen Institutionellen vor allem generell sehr aus Aktien rausrotieren und sich dann die sicheren Zinsen am Anleihenmarkt holen, oder?
Ja, das ist eine gewisse Art von, das hat natürlich viel auch mit Risikomanagement der gewissen Anlage da zu tun. Ob sie da jetzt rausgehen, weil die Aktienmärkte überbewertet sind oder weil sie sich sagen, okay, ich kann da jetzt mehr abgreifen. Also ich hatte ja gerade erwähnt, institutionelle Anleger kennen die Funktion, nennen wir es mal die Funktion von Assetklassen. So eine wirkliche Dotation aus Aktien komplett raus in Anleihen rein. Das sehen wir jetzt weniger. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass hier eine Mischung viel stärker passiert. Also Sie haben es ja gerade erwähnt, auf der Anleihenseite, gerade jetzt auch im Unternehmensanleihenmarkt oder auf der staatlichen Seite, kann man eigentlich aktuell gute Renditen abzielen. Und das Ganze ist natürlich nicht so risikoreich wie der Aktienmarkt. Und genau das ist das Thema von den institutionellen Anlegern, zu sagen, ich baue mir ein Portfolio eigentlich so auf, dass es mir einen Ertrag gibt, je nachdem, welches Ziel ich verfolge. Und auf der anderen Seite muss ich Risiko steuern. Und in dem aktuellen Aktienmarkt ist es einfach so, dass viele zum Beispiel auch glauben, dass er teilweise überbewertet ist. Und von daher finden Adjustierungen statt, zu sagen, ich nehme ein bisschen Risiko aus dem Aktienmarkt raus, gebe es in den Anleihenmarkt, weil ich da auch eine schöne Zusatzrendite für weniger Risiko erzielen kann.
Sehr interessant. Dann, wie blicken eure institutionellen Kunden bei Vanguard auch so auf Themen-ETFs, jetzt zum Beispiel KI, Wasserstoff oder Cybersecurity? Setzen die selbst auch auf so Nischenprodukte oder bleiben die eher dann breit diversifiziert über Welt-ETFs oder auch Einzelaktien?
Ja, ich glaube, da auch da ist es wieder so ein bisschen die Mischung macht's. Aber das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir auch mal versucht, auf einer Statistik anzuschauen, inwiefern die Allokation hier dotieren. Sie hatten ja verschiedene Beispiele erwähnt jetzt für Themen ETFs. Ein jüngstes Beispiel ist auch das Thema zum Beispiel Defense oder Rüstung ETFs. Wir bekommen natürlich viel mit, je nachdem, mit welcher Kundengruppe man spricht. Man kann das ja gar nicht so alles über einen Kamm scheren. Da sieht man natürlich, dass diese Themen ETFs sehr beliebt auch sind und dass sie da auch stark zum Einsatz kommen. Allerdings, wenn man sich mal die Periode anschaut, wie lang diese Bausteine im Portfolio gehalten werden, dann unterscheiden die sich schon stark von so einer sagen wir, alle Weltallokation, also in einer sehr, sehr breiten, nehmen wir einen FTSE All World, der ja in quasi die gesamten Aktien der Welt investieren kann. Das ist unterschiedlich. Das sind auch andere Funktionen, die man hier hat. Wenn man in ein Weltportfolio investiert oder in einen Weltaktien-ETF, dann ist das eher eine sogenannte Kernallokation. Die bleibt eigentlich wirklich der Kern meines Portfolios. Es werden aber sehr, sehr gerne auch Nischthemen mit eingebunden, wie zum Beispiel jetzt Düstung oder was habe ich jetzt auch mir angeschaut, ist das der Haustier-ETF, der zum Beispiel zu Corona-Zeiten lanciert worden ist. Das macht natürlich für einen gewissen Zeitraum Sinn, aber wie man schon sagt, das ist ein Thema. Das ist jetzt und man muss dann versuchen, das auch wirklich in dem Moment abgreifen zu können. Das muss man wirklich auch stark beobachten. Da muss man wirklich auch eine gewisse Timing-Strategie haben. Wie ich erwähnt habe, der Haustier-ETF. Zur Corona-Zeit konnte man wirklich beobachten, dass sich viele Haustiere angeschafft haben. Dadurch sind natürlich gerade Aktien, die in diesem Segment unterwegs sind, stark gestiegen. Es wurde schnell ein Index gebaut und man hat hier ETFs depliziert. Was man allerdings auch dann schnell gesehen hat, ist, dass dieser Index dann weniger Beachtung bekommen hat. Es war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, jetzt ist es aktuell fast gar kein Thema mehr. Und natürlich gingen dann hier auch Mittelzuflüsse raus. Diese Themen-ETFs sind natürlich auch immer ein bisschen teurer als sogenannte Welt-ETFs oder so Basis-Investments, nenne ich das auch gern immer. Es ist einfach ein Thema, was man stark beobachten muss. Es kann eine schöne Beimischung für ein Portfolio sein. Aber es sollte unserer Meinung nach nie der Kern eines Portfolios sein.
Ja, interessant auch, weil diese Themen-ETFs hatte ich gelesen und auch Fonds, 90% dieser Investmentprodukte, die schlagen auch nicht den breiten Markt. Also das Problem ist aber, glaube ich, dass viele dann durch ein gewisses FOMO, weil sie jetzt irgendeinen Trend ziemlich hyped, dass sie dann denken, sie wären mit einem Themen-ETF gut aufgestellt. Aber meistens ist es dann eben nicht der Fall.
Ja, exakt. Also das ist genau das Problem, dass man an dieser Themen-ETFs einen ganz anderen Anspruch legt oder vermeintlich den falschen Anspruch legt, zu glauben, dass das langfristige Themen sind. Aber es eigentlich sagt es ja schon das Wort aus. Es ist aktuell ein Thema. Und da gibt es ganz viele Fallen, wo ich dann auch gerne mal den Anleger darauf hinweise. Das hat natürlich erstens mal damit zu tun, wie breit ist dieser Index aufgestellt. In der Regel ist er sehr konzentriert. Es ist auf sehr, sehr wenige Werte konzentriert im Index, die dann laufen müssen. Die sind meistens auch sehr, sehr teuer. Also da bewegen wir uns locker irgendwie im 50, 70, 80 Basispunkte Bereich. Und dann, was noch viel wichtiger ist, ist das Thema Liquidität. Also wie liquide sind die Produkte eigentlich? Wie sind die Spreads an der Börse? Wie komme ich an diese Produkte eigentlich dran? Und das kann unter Umständen auch echt teuer werden. Also bei Themen-ETFs weise ich gerne mal darauf hin, muss man sich wirklich regelmäßig in der Allokation anschauen.
Also hier an die Zuschauer vorsichtig sein. Aber hier auch vielleicht mal die Frage an die Zuschauer. Investiert ihr in Themen-ETF? Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare und auch gerne schon mal ein Like da lassen, wenn euch das Interview bis hier gefällt. Und auch natürlich gerne einen Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Ja, Frau Hoffmann, wer auch breit in Weltindizes investiert ist, der ist ja sowieso über die Marktkapitalisierung automatisch in den Ländern und Unternehmen übergewichtet, die gerade am stärksten laufen. Der Index rebalanced sich da quasi von selbst in Richtung der Gewinner. Heißt das im Umkehrschluss also eigentlich auch, dass ein ETF-Sparer gar nicht so entscheidend ist, dass er den nächsten Trend findet, weil er eh dort investiert ist?
Ja, also definitiv. Vor allem jetzt auch, es kommt natürlich immer auf die Ziele darauf an, welche Ziele habe ich an mein Investment. Aber Sie haben das eigentlich sehr, sehr schön zusammengefasst. Für langfristige Anleger zum Beispiel jetzt auch, die jetzt sich um ihre Altersvorsorge zum Beispiel bemühen und sagen, ich möchte das über den Kapitalmarkt mit abgedeckt wissen, ist das genau der richtige Ansatz, sich halt wirklich so breit wie möglich aufzustellen, auf Kosten zu achten, diszipliniert zu bleiben. Und wir haben so tolle Methoden mittlerweile, das umzusetzen. Eine meiner Lieblingsmethoden sind zum Beispiel Sparpläne einfach, weil durch den Aufsatz eines Sparplans entscheide ich ja von vornherein auch gleich, okay, wie möchte ich mich langfristig aufstellen? Also wie lange möchte ich den Sparplan laufen lassen? Für welches Produkt? Meistens eher so Altersvorsorge oder dergleichen. Also welches Ziel habe ich eigentlich, das ich hier verfolge? Ich kann von vornherein mir ein kostengünstiges Produkt aussuchen. Und dann kann ich einfach einen Sparplan einrichten, zu sagen, ich habe im Monat, was weiß ich, 50, 100 Euro kann ich anlegen. Das tippe ich jetzt einfach ein und dann bleibe ich diszipliniert einfach dabei. Also es gibt eigentlich keinen besseren disziplinierten Weg, langfristig zu sparen, als so einen Sparplan zum Beispiel umzusetzen.
Jetzt aber, wenn wir auch uns den FTSE All World anschauen von Vanguard, dann ist es ja aber auch so, dass diese Welt-ETFs dann oft konzentriert sind. Also die größten 10 Positionen sind alles eigentlich US-Tech-Unternehmen mit rund 25% Gesamtgewichtung. Dann ist man aber bei einer möglichen Platzen der Blase ist man ja doch schon ein bisschen mitgefangen, mitgehangen, oder?
Naja, klar, wenn man jetzt sagt, okay, man investiert jetzt und dann kommen die Blasen. Man muss dazu sagen, Sie hatten das ja vorhin eigentlich gerade richtigerweise erwähnt. Bei einem marktkapitalisierten ETF oder bei einer Allokation, die marktkapitalisiert ist, wie zum Beispiel jetzt der FTSE All World, da sind Sie eigentlich immer bei den Gewinnern dabei, weil da geht es ja um den Index, der ja auch zweimal im Jahr rebalanced wird. Also er wird zweimal im Jahr wird auf diesen Index geguckt, es wird auf die Allokation geguckt und gesagt, okay, sind das wirklich noch die besten Werte, die ertragsreichsten Werte nach Marktkapitalisierung? Stimmt der Index noch? Das ist erstmal die erste Annahme, dass man immer bei den Gewinnern partizipieren wird. Die zweite Annahme ist, wenn man jetzt an Crashs oder an Schwankungen im Markt denkt, das ist was man mit einem Produkt nicht lösen kann. Aber was ich frage immer, wenn mich das gefragt wird, den Kunden, aber was ist denn die Alternative? Ist es jetzt Tagesgeld oder in was sollen sie denn sonst investieren? Und hierzu gibt es eigentlich viele Studien, die wir auch dann immer gerne nutzen. Ist zum Beispiel die Studie, wenn man sich den Kapitalmarkt, gerade die Aktienseite, auf 100 Jahre anschaut, dann hat man eigentlich über die 100 Jahre hinweg immer nur Gewinn gemacht. Also das ist, natürlich hat man Schwankungen, die hoch und nach unten gehen. Aber wir hatten jetzt kürzlich eine Studie, die hieß der Unlucky Jim. Und Unlucky Jim ist quasi ein Investor, der immer kurz bevor es die Crash gab, investiert hat. Aber letztendlich war es immer noch langfristig gesehen die bessere Anlage, als jetzt im Geldmarkt zu investieren. Und von daher gesehen, ich habe leider selber diese Glaskugel nicht und kann sagen, wie die Märkte sich entwickeln werden. Aber was ich sagen kann, ist eigentlich, dass man sich, wenn man langfristig am Kapitalmarkt partizipieren möchte, kann man eigentlich sich so oder sollte man sich eigentlich so breit wie möglich aufstellen und so kostengünstig wie möglich.
Und dann natürlich klassischerweise in einem Crash ruhig bleiben, sich angucken, wie sich die Kurse entwickelt haben bei vorherigen Crashs, weil dann sieht man ja, wenn man breit aufgestellt ist, dass sich die Kurse auch relativ schnell mal mehr, mal weniger wieder erholt haben.
Genau, da haben wir auch einen ganz, ganz tollen Chart dazu. Das ist der Bullen-Bären-Markt einfach, der einfach mal über ein Jahrhundert hinweg zeigt, wie sich der Aktienmarkt bewegt hat. Und was man da eigentlich sehr schön sehen kann, ist eigentlich immer, wenn man jetzt Bullenmärkte hatte und dann die in den Bärenmarkt nach unten gegangen sind, dass diese Anpassung nach oben hin eigentlich relativ schnell immer wieder erfolgt hat. Also Märkte bewegen sich. Also es gibt's gar nicht, dass es immer nur komplett bergauf geht. Wenn Sie sich jeden Chart angucken, kann man natürlich einen Trend sehen, ob ein Markt so hoch geht. Aber wird er zackig immer wieder nach oben gehen. Und das ist eigentlich diese Grundvoraussetzung, die ich Anlegern gern immer mitgeben möchte, dieses gewisse Vertrauen auch in den Aktienmarkt zu haben und sich nicht von diesem Marktrauschen beeinflussen zu lassen. Und wenn Sie sich langfristige Studien anschauen, auch wie Aktienmärkte sich verhalten haben, dann ging das eigentlich immer recht schnell nach oben, beziehungsweise die Korrekturen kamen immer recht schnell wieder. Und bei politischen Börsen, by the way, viel schneller sogar.
Ja, politische Beine haben an den Börsen auch kurze Beine auf jeden Fall. Dann arbeitet ihr eigentlich oder würdet ihr auch Privatempfehlern nicht empfehlen, sowieso nicht empfehlen, aber mit Stop-Losses, ich habe mal gehört, das ist eher so, das haben die Banken extra eingeführt, damit mehr Trades gemacht werden und sie mehr Geld damit verdienen. Jetzt gibt es wahrscheinlich doch einige, die sich gern Stop-Loss setzen, um sich abzusichern, macht aber dann in der Regel wahrscheinlich langfristig gesehen auch nicht so viel Sinn.
Also Es gibt natürlich verschiedene Handelsstrategien und das muss natürlich immer für jeden Anleger passen. Es muss vor allem auch zu meinen eigenen Zielen passen. Und mit Stop-Loss dann da zu arbeiten für langfristige Investoren, das macht also in unseren Augen weniger Sinn.
Ja, jetzt wurde ja das Altersvorsorgedepot wurde ja jetzt ja beschlossen. Was würden Sie sagen, was verändert sich für den ETF-Sparer?
Also für den ETF-Sparer verändert sich, also es ist ein absoluter Gamechanger jetzt, was natürlich hier in Deutschland passiert. Und ich sehe das natürlich jetzt auch sehr, sehr mit einem, ja, also ich sehe dem sehr positiv entgegen. Also wie gesagt, ich mache jetzt ETF seit über 20 Jahren und der ETF-Markt war bisher immer davon geprägt, dass er den institutionellen Anlegern vorbehalten war. Und jetzt durch dieses Altersvorsorgedepot öffnet sich das natürlich nochmal viel, viel stärker auch für Retail-Anleger. Also nicht, dass er jetzt in den letzten Jahren schon erklommen worden ist von Retailern, aber ich glaube, was hier jetzt noch viel stärker passiert, ist das, wofür wir von Wenger zum Beispiel auch stehen. Wir wollen aus Spartern Investoren machen. Wir wollen, dass die Investoren die Möglichkeit bekommen, über ETFs zum Beispiel auch jetzt ihre finanziellen Ziele über den Kapitalmarkt so kostengünstig wie möglich zu realisieren. Das ist, by the way, auch, warum unser Gründer John Bogle Vanguard gegründet hat vor über 50 Jahren. Die Idee von John Bogle war, jeder von uns hat finanzielle Ziele, sei es Altersvorsorge, in den USA ist es natürlich auch die Education der Kinder, also Ausbildung der Kinder, oder das Haus abzubezahlen. Das heißt, jeder von uns hat finanzielle Ziele und wie erreicht man die? Indem man so kostengünstig, so breit wie möglich aufgestellt am Kapitalmarkt partizipiert. Und dadurch, dass jetzt das Altersvorsorgedepot eingeführt wird, bedeutet das eigentlich auch, dass der Staat da jetzt auch sogar hilft, das Ganze mit zu fördern. Und das hilft natürlich jetzt auch, diesen Kapitalmarkt viel stärker jetzt den Anlegern beziehungsweise den Bürgern jetzt aufzumachen, ihnen zu zeigen, okay, da habt ihr die Möglichkeit, wirklich langfristig eure finanziellen Ziele erreichen zu können. Also das wird ein absoluter Gamechanger werden. Ich denke auch für die gesamte Industrie. Passive Vehikel wie die ETFs eignen sich dazu natürlich super gut. Aber es gibt natürlich auch aktive Produkte, glaube ich, die da auch ja, ihre Stellung haben werden.
Ja, jetzt gibt es bei den Welt-ETFs ja MSCI World, der ja nur die Industrieländer abdeckt. Dann kann man noch zum Beispiel den Emerging Markets hinzufügen. Man kann auch im gleichen Komplettpaket nehmen wie den ACWI. Dann gibt es aber auch noch den ACWI-MI. Was würden Sie den Zuschauern raten, die sich da jetzt noch gar nicht auskennen, wie sie sich hier durch die ganzen ETFs mal durchlesen können, um den besten für sich rauszusuchen?
Also ich würde ja, wie ich das jetzt eigentlich schon das ganze Interview über auch erwähne, mich so breit wie möglich aufzustellen. Und Sie hatten ja jetzt gerade ein paar Beispiele genannt. Da kann man sich ja mal ganz kurz durchhangeln. Es gibt den World ETF, den MSCI World. Der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, der leitet ein bisschen, verleitet ein bisschen zu denken, dass man in die ganze Welt jetzt hier investiert. Aber man investiert eigentlich nur in die 2000 größten Industrieländer. Das heißt, Schwellenländer hatten Sie ja auch erwähnt, die fehlen hier gänzlich. Wenn man sich dann auf der anderen Seite den MSCI ACWI, also All Country World, anschaut, dann hat man hier eigentlich schon eine schöne Kombination von Industrieländern gepaart mit den Schwellenländern. Da ist man schon mal extrem gut mit dabei. Wenn wir jetzt noch eine Schippe mehr drauflegen wollen und in ACWI, ACWI-IMI reingehen, dann bedeutet das, dass man nochmal zusätzlich die Small Cap, also die ganz kleinen Unternehmen dazu hat. Und wenn man es sich ganz einfach machen möchte, dann kauft man den FTSE All World, weil der FTSE All World Industrieländer, Schwellenländer und Large Cap, Mid Cap, Small Cap abdeckt.
Volle Paket.
Das ist das volle Paket, genau.
Und tatsächlich, wenn man sich die Renditen anschaut von den einzelnen ETFs, die sind ziemlich naheliegend. Also die nehmen sich gar nicht so viel, habe ich mal
Nein.
gesehen.
Also im Grunde, vor allem jetzt, wenn wir uns langfristige Charts anschauen, also da rede ich jetzt nicht irgendwie von ein, zwei Monaten oder ein oder zwei Jahren, sondern gerade wenn man sich jetzt anschaut, was hat mir dieser Ertrag auf 10, 20, 30 Jahre zum Beispiel gebracht, da nimmt sich eine Alle-Welt-Allokation recht wenig. Also ich teile auch immer gern ein persönliches Beispiel. Ich bin Mutter von zwei Kindern, die sind mittlerweile 12 und 14 Jahre alt und ich war eigentlich in der tollen Position, dass ich sehr, sehr früh mit Kapitalmarkt natürlich angefangen habe. Und von daher habe ich seit der Geburt meiner Kinder Sparpläne eingerichtet. Also ich habe sofort eine Woche, nachdem sie geboren worden sind, hatten beide bei mir ein Depot und ich habe angefangen, für meine Kinder wirklich in Sparpläne zu investieren. Und die Zeit gibt mir einfach recht. Meine Söhne sind 12 und 14. Wenn ich jetzt in ihr Depot reinschaue, dann ist es letztendlich, geht es nicht darum, habe ich den richtigen Index ausgewählt? Habe ich mich jetzt für MSCI All Country World entschieden? Habe ich mich jetzt für FTSE All World entschieden? Erstmal die Entscheidung zu treffen, überhaupt zu partizipieren, das war schon mal wichtig. Und worauf ich dann stärker schaue, wenn ich gerade langfristig anlege, ist eher das Thema Kosten. Dass sich dieses Kostenthema, weil das ist letztendlich was sich auf diese langfristigen Allokationen auswirken könnte. Die Kosten und nicht unbedingt, ob ich jetzt ein Basispunkt hier oder zwei Basispunkte hier mehr bekommen habe, weil die Indexallokation da jetzt vielleicht ein bisschen anders war.
Ja, wir haben ja bei ETFs und Aktienmärkten einen ziemlich langen historischen Track Record und man sagt ja so 6-7, manche 8% machen diese Welt-ETFs auf die Jahre gesehen über einen gewissen Zeitraum, ich glaube die letzten 50 Jahre. Ich glaube, hier ist auch als Anreiz immer ganz gut, mal einen Zinseszinsrechner aufzumachen, dort mal die monatliche Sparrate einzugeben und dann eben auch die Zeitspanne. Und wenn man da mal 20, 30 Jahre kontinuierlich investiert, dann kann da am Ende ganz schön was rauskommen.
Ja, also definitiv. Und ich sage immer, KI macht es möglich. Man kann so viele Szenarien durchspielen, zu sagen, okay, schaffe ich es im Monat 50 oder 100 Euro zu sparen? Wie viel Zinseseffekt? Das sind ja alles Daten, die liegen uns vor. Also da haben wir genau den gleichen Zugang zu Informationen wie die institutionellen Anleger. Jetzt müssen wir uns nur deren Investment-Style angewöhnen. Also wirklich dieses Ziele festsetzen, Balance ins Portfolio bringen, Kosten achten und dann einfach diszipliniert dabei bleiben.
Ja, Warren Buffetts Regel Nummer 1 war, verlieren Sie kein Geld an der Börse und Regel Nummer 2 war, vergessen Sie niemals Regel Nummer 1. Das wird wahrscheinlich bei den institutionellen Anlegern auch wahrscheinlich verfolgt, dass man keine dummen Investment macht, weil wenn man eine Investition tätigt und die ist dann irgendwie 10, 15 Jahre im Minus oder auch vielleicht weniger, das ist halt einfach totes Kapital und kann sich nicht verzinsen, oder?
Ja, also ich glaube, man würde lügen, auch als institutioneller Anleger, wenn man sagt, man hat eigentlich immer nur in den Investitionen alles richtig gemacht. Es gibt natürlich gewisse Märkte jetzt, wie zum Beispiel illiquide Märkte natürlich auch, die momentan ja stark gehypt werden, Private Markets, Private Debt, wie sie alle heißen. Da versuchen sich institutionelle Anleger natürlich auch mit zu positionieren. Das darf man ja natürlich auch nicht vergessen. Aber ehrlicherweise für uns als Privatanleger oder für die Privatanlegern bin ich immer der Meinung, man muss das Risiko dieser Anlageklassen einfach einschätzen wissen. Und das Tolle ist, man hat die Information oder man bekommt die Informationsgrundlage ja dieser verschiedenen Assetklassen, wie sie funktionieren. Auch bei uns mit ETFs zum Beispiel. Wenn ich mir überlege, was es hier mittlerweile an Content gibt, ich habe Februar 2006 mit ETFs angefangen, da konnte man dazu eigentlich fast überhaupt gar nichts finden. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie man sich über diese Assetklassen informieren kann, über das Thema Liquidität, über optimale Allokation und dergleichen, Portfolio sich aufzustellen und dergleichen, also das ist immens, was da an Informationsfluss mittlerweile zur Verfügung steht.
Ja, wir tragen ja mit dem Interview jetzt auch bei. Ist aber auf jeden Fall wichtig, hier in Deutschland die Aktienkultur noch voranzubringen. Da sind einige noch zu ängstlich und wissen gar nicht, wie viele Chancen da eigentlich auf sie warten. Jetzt sind aber viele Anleger eben noch ein bisschen verunsichert, weil man immer wieder hört, KI-Blase hier, KI-Blase dort und absolute Überbewertungen. Was würden Sie diesen Leuten raten, die eigentlich jetzt schon immer aktiv investiert haben, Monat für Monat, aber jetzt so die Sparpläne vielleicht auch mal pausiert haben, weil sie Angst haben, dass die Märkte doch vielleicht überbewertet sind?
Also ich würde eigentlich immer direkt vorschlagen, ob sie überbewertet sind. das weiß von uns eigentlich so 100% kann man das ja gar nicht sagen. Also ich sage immer, man kann gar nicht wirklich glauben, dass es immer weiter steigt. Und wie gesagt, ich mache Kapitalmarkt jetzt seit 20 Jahren. Ich bin immer wieder erstaunt über, also Aktienmärkte können in den Himmel wachsen, habe ich manchmal das Gefühl. Von daher ist natürlich diese gewisse Vorsicht geboten. Und gerade jetzt, was die KI-Blasen, die Sie angesprochen haben, angeht, wir haben das ja auch mal näher untersucht. Also wir haben ja auch unser Chefstratege, unser Chefsvolkswirt hat darüber ja sogar auch ein Buch geschrieben und ganz eindeutig klassifiziert, künstliche Intelligenz ist ein Megatrend. Und man sollte schon da versuchen, darin sich zu partizipieren, indem man da natürlich mit investiert. Aber meine Art ist eigentlich immer, sich da hingehend so breit wie möglich aufzustellen. Weil die Frage ist immer noch, wie kann KI, künstliche Intelligenz, genutzt werden in verschiedenen Branchen, um wirklich Wachstum und Produktivität voranzutreiben, worum es ja eigentlich geht bei Megatrends auch. Und sich jetzt komplett aus dem Markt rauszunehmen, ist natürlich dann wieder eine starke emotionale Entscheidung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, kurz vor der Dente steht und sagt, okay, ich fühle mich da jetzt unwohl irgendwie, dann kann ich das nachvollziehen, wenn man sagt, ich möchte das jetzt zum Beispiel pausieren, ich möchte jetzt meinen Aktiensparplan jetzt einfach ein bisschen auf Eis legen. Wozu ich aber allerdings stärker raten würde, ist, sich einfach auch über die Assetklasse Anleihen bewusster zu werden und zu sagen, also ich muss ja gar nicht komplett aufhören, sondern im Gegenteil, ich kann ja auch anfangen, einfach meine Anleihenquote ein bisschen stärker nach oben zu fahren. Also wie gesagt, auf der Anleihenseite war immer bisher der Anspruch, es soll Stabilität in meinem Portfolio geben, es soll ein bisschen Wohler also rausnehmen. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir jetzt aus dieser Niedrigzinsphase raus sind, bekomme ich sogar einen schönen Ertrag übermittelt, ohne dass ich jetzt so ein starkes Risiko eingehen muss wie auf der Aktienseite. Also ich würde mich nicht komplett aus dem Spiel nehmen, aber ich würde mal wirklich über diese Balance in meinem Portfolio nachdenken, ob jetzt vielleicht ein höherer Anleihenteil Sinn machen würde. Da gibt es by the way auch tolle ETFs, die das in einer Mischung haben. Also Aktien,
ja?
Fixed Income, genau.
Ah, okay. Wie heißen die?
Die heißen zum Beispiel Life Strategy ETFs und die halten dann quasi die Aktienquote und die Anleihenquote konstant. Das heißt, wir sind ja noch beide recht jung. Wir würden uns vielleicht einen 80-20 ETF nehmen. 80% ist dann in Aktien, Weltaktien allokiert. 20% sind in Weltanleihen allokiert. Und dadurch hat der Anleger einfach die Möglichkeit, das Beste aus diesen zwei Assetklassen zu kombinieren, hat immer noch seine Ertragschancen über die Aktienseite, aber auch einen gewissen Risikopuffer bzw. Stabilitätsanker über die Anleihenseite. Das sind diese Multi-Asset-ETFs, werden sie auch genannt. Bei uns heißen sie Life-Strategy-ETFs.
Mhm. Ja, sehr interessant. Bestimmt zur aktuellen Zeit ein guter Denkanstoß für einige Zuschauer. Die Zeit ist weit vorangeschritten. Frau Hoffmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielleicht hören wir uns dann schon bald wieder. Danke.
Vielen Dank.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Frau Hoffmann von Vanguard. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn da was für euch dabei war, lasst uns doch gerne mal ein Like da und schreibt uns unten gerne in die Kommentare, was ist denn eure Meinung zu den Themen, vor allem zu den Themen-ETFs. Würde mich mal sehr interessieren, ob ihr da investiert seid. Und gerne natürlich Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Im eingeblendeten Video seht ihr jetzt das Interview, was ich mit Herrn Hellmeier letzte Woche geführt habe. China hat ja den Papiergoldhandel eingestellt. Was das für den Westen bedeutet und was das auch vielleicht für eine mögliche Neubewertung von Gold bedeutet, erfahrt ihr in diesem Video. Und sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten Interview. Bis dahin, ciao, ciao.